Herzlich willkommen zu Mord hoch 2, einem Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich heiße Sarah Wedler. In diesem Podcast behandeln wir geklärte und ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, mal mehr, mal weniger bekannt. Gemeinsam haben all diese Fälle, dass sie uns nicht mehr loslassen.
Da es in den Fällen um echte Menschen geht, möchten wir euch bitten, in euren Kommentaren oder Diskussionen immer respektvoll zu bleiben. Triggerwarnungen zu den jeweiligen Verbrechen, falls vorhanden, findet ihr in der Beschreibung der Episode und in den Shownotes.
Nadine.
Ja?
Sag doch mal was zu unserem heutigen Fall.
Ich sag erstmal was zu meiner heutigen Stimme.
Ja, das wäre vielleicht auch gut.
Hab nicht hier eine Menge Whisky getrunken, auch wenn
das
ich gerne gewollt hätte.
Sie wieder so.
Ich habe auch nicht geraucht, ich bin einfach ein bisschen erkältet. Das heißt, wenn ich mich komisch anhören sollte, ich bin's trotzdem. Hallo.
Du hörst dich komisch an, tatsächlich, du redest ungefähr 3 Oktaven tiefer als sonst. Ich bin mal gespannt, ob man das in der Aufnahme auch hört.
Ja, ich bin auch gespannt und ich bin auch gespannt, ob sich das jetzt gleich mal irgendwie noch legt, weil ich mich gedopt habe mit Medikamenten. Vielleicht geht's ja noch im Laufe der Zeit.
Dann stellen wir dich einfach ein bisschen höher, dann klingst du wie Speedy Gonzales.
Ja, und zum heutigen Fall, es ist ja so, als wir mit der Recherche angefangen haben, da war der Fall ja noch, irgendwie offen, würde ich sagen. Und ja, während unserer Recherche haben sich dann aber ja Neuigkeiten ergeben, was ich eigentlich aus mehreren Gründen richtig gut finde. Unter anderem, ja, weil wir die Folge jetzt auch mehr oder weniger abschließen können. Und das mag ich einfach immer lieber, als wenn am Ende so viel offen bleibt. Außer bei ungelösten Fällen natürlich.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das geht mir auch immer so. Und wie ihr jetzt vielleicht schon raushören konntet, ist es halt so, dass wir heute über einen sehr, sehr aktuellen Fall sprechen. Und zwar über den Fall des Westerwald-Killers. Der Westerwald-Killer ist ein Mann, der sich im Internet ziemlich stark inszeniert hat und um den sich mittlerweile leider auch eine Fanbase gebildet hat. Das kennt man ja von anderen Fällen, beispielsweise von Wade Wilson.
Mhm.
Ja, so ein besonderer Freund von uns. Oder auch vom Maschsee-Mörder, das ist ja jetzt auch gerade ganz aktuell, dass er eben sogar versucht, Merchandise zu verkaufen oder bald Merchandise verkaufen will von sich und um sich halt so einen richtigen Kult inszeniert, wo er zum Beispiel T-Shirts dann macht mit so Aufschriften wie "Ich habe ein Date mit dem Maschsee-Mörder überlebt", was ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich abgründig und scheiße finde.
Ja, ich verstehe auch nicht, wer sowas anzieht irgendwie. Also ich verstehe generell erstmal überhaupt nicht, wie man solche Menschen überhaupt irgendwie anhimmeln kann, wie man solche Leute bewundern kann. Ich frage mich dann immer, ob die den Ernst der Lage überhaupt nicht begriffen haben oder so. Klar, ich habe jetzt auch ein Freitag der 13. T-Shirt, ne?
Ja, gut.
So, und ich verstehe auch total den Hype so um Horrorfilme und so und dass man sich davon Merchandise kauft und so weiter. Aber das ist ja alles Fiktion und ich verstehe nicht, wie man Fan von wahren Verbrechen sein kann, verstehe ich schon. Also wie man True Crime Fan sein kann, verstehe ich schon. Aber nicht von den Menschen, die andere Menschen umgebracht haben, wie man die anhimmeln kann, bewundern kann und die auch noch so in dem bestärkt, was die begangen haben. Ja, also jetzt bei dem Maschsee-Mörder ist es ja auch noch so, als wäre das jetzt total toll, was er da gemacht hat. Du ziehst da ein T-Shirt an von, also ich verstehe es nicht. Ich will da jetzt auch gar nicht mich weiter drüber aufregen.
Ja, ich finde auch, man muss da einfach unterscheiden. Na klar kann man sich für das Thema interessieren. Und na klar kann man auch eine gewisse Faszination in Anführungsstrichen in Form von einem Interesse haben für Menschen, die sowas machen. Aber Fan davon sein, finde ich auch, sollte man jetzt nicht.
Ja klar, also man interessiert sich, was steckt dahinter, warum hat derjenige das gemacht, aber ich ziehe ja kein T-Shirt an, in dem ich noch so, ja, ich habe ein Date mit dem überlebt, ja super, warum datest du überhaupt so einen? Weißt du, alleine das wäre mir schon peinlich, so ein T-Shirt anzuziehen, wo Leute denken könnten, ich hätte ein Date-Interesse an dem.
Ja, und ich finde es auch sowas von pietätlos, auch dem Opfer gegenüber,
ja, natürlich.
Auch den Angehörigen gegenüber, die ja auch jetzt in der letzten Zeit relativ in der Öffentlichkeit standen, weil er ja nun mal leider aus dem Gefängnis entlassen werden musste und also ist völlig unbedacht entweder oder die Leute haben echt gar keine Ahnung, also geht gar nicht. Jetzt haben wir uns auch wieder drüber aufgeregt.
Ja.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. In unserem heutigen Fall versuchen wir auf jeden Fall, den Mörder nicht allzu sehr in den Vordergrund zu rücken. Natürlich braucht es einige Informationen, um ihn und seine Tat so gut wie es eben geht zu verstehen. Wir versuchen aber auch, so wie wir es immer tun, den Opfern eine Stimme zu geben. In diesem Fall ist das allerdings gar nicht so einfach, da diese Familie recht verschlossen gelebt hat.
Ja, ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt an.
Die Nacht vom 5. auf den 6. April 2025 ist ruhig in der Polizeidienststelle Betzdorf. Nur wenige Lichter brennen in dem grauen altmodischen Gebäude mit den Sprossenfenstern und den imposanten Säulen am Eingang. Draußen bricht gerade der Sonntag an. Es ist an diesem frühen Morgen kalt, gerade einmal 3 Grad. Nichts bewegt sich auf den Straßen rund ums Revier. Nur ein paar Wolken ziehen über den Himmel, an dem der Halbmond wie ein schiefes Grinsen steht. Die Beamten trinken Kaffee, um sich wach zu halten. Der Geruch des starken Gebräus erfüllt die Luft und heimlich zählen alle die Stunden bis zum Dienstende. Da, um 3.45 Uhr, schrillt auf einmal das Telefon los und der plötzliche Laut durchschneidet die Stille wie ein Messer. Vielleicht zuckt der diensthabende Beamte zusammen, ehe er zum Hörer greift. Vielleicht rechnet er mit einer Kleinigkeit oder einem Unfall draußen auf der Landstraße. Aber das, was er zu hören bekommt, ist schlimmer. Viel schlimmer. Eine Frau ist am Apparat und sie schreit um ihr Leben. Adrenalin rauscht in die Venen des Beamten. Diese Schreie zeigen ihm, dass es nicht um eine Kleinigkeit gehen kann und auch nicht um einen Scherz. Solche Schreie hört man nur, wenn jemand panische Angst hat. Todesangst. Nur wenige Minuten darauf rast ein Streifenwagen los nach Weitefeld, das fast 12 Kilometer entfernt liegt. Die Strecke dehnt sich. Die Polizisten sitzen mit klopfendem Herzen auf ihren Plätzen. Die Hände klamm, die Gedanken ungewiss. Diese Schreie. Was geht da vor sich? Wovor hat die Frau so eine Angst? Der Streifenwagen fährt über die L288. Durch mehrere kleine Ortschaften, entlang an weiten Feldern. Und alles wirkt so friedlich. Am Horizont lässt sich die Morgendämmerung erahnen. Der Tag soll sonnig werden. Alles ist in Frühlingsstimmung und die Beamten im Wagen, sie hoffen vielleicht, dass dort, wo sie hinfahren, am Ende alles gar nicht so schlimm sein wird, wie es am Telefon klang. Dass die schrille Stimme der Frau nur getäuscht hat, dass die Lage sich schnell und sauber klären lässt, dass ihr Kollege am Telefon sich bei der Bewertung der Lage vielleicht einfach nur getäuscht hat. Aber das hat er nicht.
Es ist etwa 4 Uhr, als der Streifenwagen eine ruhige Straße im Örtchen Weitefeld erreicht. Gepflegte Einfamilienhäuser mit großen Gärten reihen sich hier aneinander. Man kennt sich, man grüßt sich. Ein Streifenwagen am frühen Morgen ist hier eine Seltenheit. Doch heute Nacht rollt er durch die schmale Straße, suchend nach der Hausnummer, von der aus der Notruf einging. Da ist es. An der Ecke zu einer Querstraße steht ein unauffälliges, hell gestrichenes Gebäude. Eine Treppe führt zur Eingangstür hinauf. Die Fenster sind eher klein. Spitzengardinen, weiße Blumenkästen, nichts an dem Haus ist auffällig. Abgesehen von dem Mann, der gerade zur Tür herauskommt. Er entdeckt die Polizeistreife, die sich nähert, und macht auf der Stelle Kehrt, um wieder reinzulaufen. Die Beamten spüren sofort, den müssen sie sich schnappen. Sie halten, steigen aus dem Wagen und nehmen die Verfolgung auf. Sie hasten in das Gebäude, dessen Vordertür offen steht. Und was sie dort vorfinden, lässt ihnen den Atem stocken und beinahe die Beine versagen. Es ist schlimmer als alles, was sie erwartet hätten. Schlimmer noch, als die Schreie der Frau haben vermuten lassen. In einem Raum in dem unauffälligen Gebäude finden sie 3 blutüberströmte Körper vor. Ein Mann, eine Frau und einen Jungen im Teenageralter. Teils sind die 3 gefesselt, und zwar mit Kabelbinder. Und keiner von ihnen bewegt sich mehr. Keiner schreit, keiner atmet auch nur. Sofort stürzen die Beamten zu den leblosen Körpern, und der Mann, der gerade zurück ins Haus geflüchtet ist, ist für einen Moment vergessen. Die Polizisten fühlen hektisch den Puls der Verwundeten, prüfen die Atmung, hoffen auf irgendein Lebenszeichen. Irgendeine Spur der Erleichterung in diesem Grauen, das sich ihnen gerade bietet. Aber da ist nichts. Der Mann ist tot, der Junge ist tot. Und auch die Frau, die vor wenigen Minuten noch den Notruf gewählt hat und in der Leitung um ihr Leben geschrien hat, ist tot. 3 Menschen leben. Mutter, Vater und der gemeinsame Sohn wurden einfach so ausgelöscht. Den Beamten läuft es jetzt eiskalt den Rücken runter. Aber sie müssen jetzt funktionieren, müssen ihren Job machen. Der Mann, der eben die Flucht zurück ins Haus ergriffen hat, wo ist er? Sie setzen zur Verfolgung an, nur um festzustellen, dass er durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses geflohen ist. Es steht offen, Blutspuren sind daran zu sehen, und von dort ist es nicht weit bis zum nahen Wald. Dorthin ist der Täter geflüchtet und damit beginnt eine monatelange, spektakuläre Suche nach einem Phantom. Ein Phantom, das eigentlich keins ist. Und es beginnt eine Geschichte über unbeantwortete Fragen, Irrwege im Internet, lachende Clowns, düstere Vorgeschichten und die quälende Frage nach dem Warum.
In dieser Folge möchten wir euch den Fall erzählen, der seit April unter dem Schlagwort der Westerwaldkiller durch die Medien gegangen ist. Aber in Wahrheit ist das nicht die Geschichte des Westerwaldkillers. Es ist die Geschichte dreier Menschen, denen in einer Frühlingsnacht in ihrem eigenen Zuhause das Leben genommen wurde. Ihre Namen ändern wir aus Respekt vor ihnen selbst und den Angehörigen. Und so ist das für uns heute die Geschichte von Mira, Fabian und Finn. Die Geschichte dreier Leben, die noch längst nicht zu Ende gelebt waren, als sie viel zu früh endeten. Und deren Ende bis heute Angehörige, Freunde und Bekannte ratlos zurücklässt. Warum mussten die drei sterben? Wir werden heute versuchen, der Antwort auf diese Frage gemeinsam mit euch näher zu kommen. Aber zuerst soll es um etwas anderes gehen. Wer waren die drei? Und welche Spuren haben sie in ihren viel zu kurzen Leben hinterlassen? Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, wir sind ja zurzeit mal wieder unterwegs.
Genau, in den Niederlanden.
Das machen wir ja immer irgendwie so gemeinsam zum Jahresende, um ein bisschen runterzukommen, uns neue Fälle zu suchen, zu chillen und natürlich Spiele zu spielen. Und da Monopoly und Co. echt schon alt sind und wir das gefühlt irgendwie alles schon so 100-mal durchgespielt haben, finde ich es total super, dass es inzwischen eine andere Art von Spiel gibt. Und die passt auch perfekt zu meiner Krimi- und Rätselobsession. Das sind nämlich die spannenden Krimi-Games von Crime Cases.
Ja, die sind echt total super, denn da kann man in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und sozusagen aus ihrer Sicht einen Fall lösen. Zuletzt haben wir Tatort Höhenflug gespielt. Darin geht es um einen Linienflug, der notlanden muss. Und am Boden angekommen ist Passagier Max Lange tot. Was ist da passiert?
Um das herauszufinden, bekommt ihr jede Menge liebevoll und vor allem realistisch gestaltetes Material. Also beispielsweise gibt's da so eine Sicherheitskarte, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Und die kommt mir echt so vor, als hätte die jemand einfach aus dem Flugzeug mitgehen lassen. Oder es gibt auch so einen Beipackzettel, der ist auch aus diesem typischen dünnen Material und fühlt sich deswegen total echt an. Also das ganze Spiel ist irgendwie total realistisch gestaltet und das Spielen wird dadurch noch realer. Ich hatte sogar ganz kurz Hemmungen, das Tagebuch zu öffnen, was da in dem Umschlag mit drin war.
Und dazu kommt, dass die Spiele auch interaktiv gestaltet sind. Das heißt, ihr löst sie nicht nur mit dem Material aus der Akte, sondern es kommen online weitere Hinweise dazu. Und manchmal werdet ihr sogar angerufen.
Das finde ich immer ganz besonders gruselig.
Ja. Noch dazu gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass es für Anfänger nicht zu schwer, für Ermittlungsprofis aber auch nicht zu leicht ist. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Tatort Höhenflug zu spielen, dann geht am besten schnell auf shop.crime-cases.de und sichert euch das Game dort mit einem tollen Rabatt von 5%, wenn ihr unseren Code podcast-5 nutzt. Das P ist groß geschrieben. Ihr findet alle Infos aber auch nochmal in den Shownotes.
Und die 5 ist nicht ausgeschrieben. Im Shop findet ihr auch tolle Bundles aus mehreren Spielen, beispielsweise ein Paket mit unserem eigenen Spiel, also Akte Fehltritt und zum Beispiel Tatort Höhenflug dabei. Da könnt ihr dann nochmal richtig sparen. Also greift schnell zu und sichert euch euren Spielespaß für die Weihnachtszeit. Oder das perfekte Weihnachtsgeschenk für eure Lieben.
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Mira ist zum Zeitpunkt ihres Todes gerade einmal 44 Jahre alt. Sie kommt nicht aus Weitefeld, lebt mit ihrer Familie aber schon länger dort. Die sympathisch aussehende Frau hat kurze braune Haare. Ein Foto zeigt sie in einem rosa Oberteil mit einem bunten Halstuch und einer Halskette mit Herzanhänger. Mira hat mehrere Jahre lang in einer Metzgerei im Ort gearbeitet. Inzwischen ist sie im Nachbarort als technische Zeichnerin beschäftigt. Ihr Mann Fabian ist 47 Jahre alt. Er hat zurzeit keinen Job. Oder zumindest keinen, für den er das Haus verlassen muss. Während man Mira jeden Tag draußen sieht, bekommt man Fabian nur selten zu Gesicht. Aber wenn man die beiden mal sieht, dann grüßen sie freundlich. Probleme mit den Nachbarn gibt es keine. Dennoch sind sie Zugezogene und in der Gemeinschaft des kleinen Örtchens nicht allzu tief verwurzelt. Manchmal gibt es Gerede, zum Beispiel, weil das Grundstück im Gegensatz zu denen der Nachbarn etwas ungepflegt wirkt. Im Garten wuchern die Bäumchen und Büsche eher, als dass sie gestutzt sind. Ein kleines Gewächshaus hat kein Dach mehr. Das Jahr war allerdings bisher auch eher kühl, der Frühlingsanfang mittelmäßig. Vielleicht hätten sie sich noch um den Garten gekümmert, vielleicht aber auch nicht. Fest steht, sie sind eher unauffällige, zurückgezogene Nachbarn. Und oft, so heißt es in manchen Berichten, sind selbst tagsüber die Rollos runtergezogen. Derjenige von ihnen, der aus der Familie im Ort noch am besten vernetzt ist, ist Sohn Finn. Er ist 16 Jahre alt und geht auf die Sekundarschule in Beetzdorf. Sucht man nach Spuren von ihm im Netz, findet man Hinweise darauf, dass er, zumindest als Kind, Mitglied im Tischtennisverein war. Dort hat er Turniere absolviert und auch mal die ersten Plätze belegt. Unter Beiträgen zum Mord an ihm und seiner Familie finden sich Kommentare seiner Mitschüler. Manche schreiben, sie wären mit ihm befreundet gewesen. Andere fragen, was für ein Typ er denn so gewesen sei. Normal heißt es dann. Ruhig. Die Nachbarn sagen über Finn, er habe oft traurig gewirkt. Warum, weiß aber keiner. Generell haben sie ihn viel draußen gesehen, meist mit einem Kumpel. Kürzlich, so berichten sie weiter, habe Finn einen eigenen Roller bekommen und damit war er dann immer viel unterwegs. Das passt auch zu einem Kondolenzeintrag auf einer Trauerseite, die wir im Internet gefunden haben. Dort steht: Ich denke immer noch an euch. Ich kann's nicht glauben, dass ihr weg seid. Ich war ja am Abend vorher noch da und wir sind Roller gefahren. Finn, ich vermisse dich so unendlich. Ich wünschte, ihr wärt jetzt hier, damit ich euch umarmen kann. Ich vermisse euch. Es sind diese Worte, die uns bei der Recherche eiskalt erwischen, die uns wieder einmal deutlicher machen als jede Schlagzeile: Hier sind drei Menschen ausgelöscht worden. Einfach so. Finn wird nie mehr mit seinem Roller losfahren. Den Sommer, in dem wir uns jetzt gerade alle befinden, erlebt er nicht. Er wird nie 17 werden. Mira wird nie mehr am Morgen das Haus verlassen und zur Arbeit gehen. Und was immer es war, das Fabian zuletzt veranlasst hat, fast nur noch zu Hause zu bleiben, man wird den Grund nie erfahren. Drei Menschen werden zum Teil einer Geschichte, zu der sie selbst nichts mehr beitragen können. Und diese nimmt in den frühen Morgenstunden des 6. April, nachdem die Polizisten vor Ort festgestellt haben, dass der Täter geflüchtet ist, ihren Lauf.
Als die Menschen in Weitefeld an diesem Sonntag aufwachen, hat sich etwas verändert in ihrem Örtchen. Erste Blicke aus dem Fenster verraten, überall ist die Polizei. Erste Gespräche mit Nachbarn oder Verwandten ergeben alle das Gleiche. Etwas muss während der Nacht passiert sein. Es kursiert das Gerücht, dass eine Gefahrenlage herrscht und besser keiner das Haus verlassen soll. Ein paar tun es trotzdem, um mit dem Hund Gassi zu gehen oder Brötchen zu holen. Und dabei stellen sie fest, der Ortskern von Weitefeld ist nahezu vollständig abgeriegelt und in der Grundschule hat die Polizei eine Kommandozentrale eingerichtet. Dann, Stück für Stück, wird aus den Gerüchten Gewissheit und es spricht sich herum, dass in der Nacht drei Menschen getötet worden sind. Wo sie wohnten, wer sie waren. Der Ort steht unter Schock. So ein Verbrechen hier in Weitefeld? Und dann ist der Mörder auch noch auf freiem Fuß? Die Menschen, die hier leben, tun nun etwas, das sie sonst nie machen. Sie schließen ihre Türen ab. Denn das Böse, das über Nacht Einzug in ihr friedliches Örtchen gehalten hat, soll bloß nicht reinkommen. Und dafür tut auch die Polizei alles. Fahrzeuge werden kontrolliert. Wer nicht in dem 2200-Seelenort wohnt, darf nicht reinfahren. Auch die Presse zunächst nicht, die massenhaft anreist. Nachbarn werden befragt und erste Details kommen ans Licht. In der Nacht hat einer der Anwohner Krach gehört. Er ist davon wach geworden, war sich aber nicht sicher, ob er nur geträumt hat, dass es laut war. Aber selbst wenn nicht, wird er später in einem Interview erzählen, hätte ihn das nicht sehr gewundert. Denn vor allem in der letzten Zeit sei es öfter laut im Haus an der Ecke gewesen. Viel Streit soll es gegeben haben. Und jetzt werden die ersten Gerüchte laut. Handelt es sich bei dem Dreifachmord um eine Tat im familiären Umfeld? Ist vielleicht sogar Fabian der Schuldige und der ominöse Mann, der geflüchtet ist, ist gar nicht der Täter? Mira, so heißt es, sei jedenfalls schon lange nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung gewesen. Und das habe man ihr auch angesehen. Verhärmt habe sie zuletzt gewirkt, in sich gekehrt. Wie kommt das? Und wie kommt es, dass Finn so oft traurig wirkte, wenn er draußen unterwegs war? Die Polizei gibt an, auch wegen der Tatzeit könne man einen Mord im familiären Umfeld nicht ausschließen. Aber sie legen sich nicht fest. Haben Sie längst eine andere Fährte?
Gegen Mittag wird verkündet, dass vermutlich keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Der Bürgermeister tritt vor die Presse und erklärt die Lage. Die Menschen lassen die Türen trotzdem lieber weiter abgeschlossen und gehen nur raus, wenn sie unbedingt müssen. Dabei ist der Tag sonnig, freundlich. Doch es fühlt sich kalt an heute in Weitefeld. Durch ihre geschlossenen Fenster beobachten die Nachbarn, wie ein Hubschrauber kreist. Es sickert durch, dass nach einem Flüchtigen gefahndet wird. Gegen 16 Uhr werden dann die drei Körper aus dem Haus getragen und in die Rechtsmedizin gebracht. Um 18 Uhr wird die Sperre rund um Weitefeld aufgehoben. Trotzdem geht fast niemand auf die Straße. Nur die Gerüchteküche brodelt weiter. Die Rede ist davon, dass es eventuell mehrere Täter gegeben haben könnte. Weiter kreist der Hubschrauber. Und während der Nacht streifen Suchmannschaften umher. Der Flüchtige rückt wieder in den Fokus und die Ermittler raten den Menschen zur Vorsicht. Sie wiederholen, dass wahrscheinlich keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe, dass aber mutmaßlich jemand frei herumlaufe, der drei Menschen getötet habe. Man solle sich vorsehen, man solle sich fernhalten. Am nächsten Tag öffnen die Schulen und Kitas, um ein wenig Normalität zu bieten. An Finns Schule sind Psychologen im Einsatz. Seine Mitschüler sind wie in Schockstarre. Sie begreifen nicht, dass sein Platz ab jetzt leer bleibt. Sie fragen sich, warum? Weshalb musste Finn sterben? Immer deutlicher kristallisiert sich jetzt heraus, dass diese Frage wohl nur eine Person wird beantworten können. Der Flüchtige selber. Und noch am selben Tag wird auch öffentlich bekannt gegeben, um wen es sich bei diesem Mann handelt. Die Polizei veröffentlicht den Namen des mutmaßlichen Mörders. Ein Foto und alle möglichen Informationen. Woher kennen Sie so plötzlich seine Identität? Sie konnten sie, so geben Sie selbst an, aufgrund von forensischen Beweisen am Tatort ermitteln. Da es so schnell geht, gehen wir von Fingerabdrücken aus, denn DNA-Tests dauern ja in der Regel länger. Aber mit wem haben wir es hier zu tun? Schauen wir uns jetzt den mutmaßlichen Täter einmal genauer an.
Sein Name ist Alexander Meissner. Wir nennen ihn hier Gans, da er sowieso überall in der Berichterstattung steht. Alexander ist 61 Jahre alt und stammt gebürtig aus Kasachstan. Er lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland. Er ist geschieden und Vater von 5 Kindern. Er soll eine Partnerin haben, die in Frankfurt lebt, und es heißt, er sei Alkoholiker. Bekannte beschreiben ihn im Großen und Ganzen als freundlich, nur seine Augen, die seien unheimlich. Ein Foto von Alexander, das wir euch wegen der deutschen Datenschutzgesetze nicht unzensiert posten dürfen, zeigt einen Mann mit blauen Augen, einer breiten Nase und Lippen, die zu einer Art Lächeln verzogen sind, das aber eher grimmig als freundlich wirkt. Er hat hellbraune Haare und ein Muttermal auf der rechten Wange. Laut Fahndungsaufruf ist er 1,74 Meter groß und wiegt 74 Kilo. Im Netz wird angenommen, dass die Polizei sein Gewicht deswegen so genau angeben konnte, weil er erst kürzlich erkennungsdienstlich aufgenommen wurde, also beispielsweise wegen einer anderen Straftat. Das ist aber nur eine Vermutung. Meissner hat mehrere auffällige Narben und auf der Hand ein Tattoo, den Namen Katja auf Russisch. Und sobald Meissners Fahndungsaufruf draußen ist, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Das Netz rastet aus und alle suchen nach Online-Spuren von dem Mann, der ab sofort als der Westerwald-Killer berühmt wird. Denn alle wollen wissen, warum um alles in der Welt hat er Mira, Fabian und Finn ermordet. Noch immer glaubt die Polizei, dass er sich in den Wäldern in der Nähe des Tatorts verstecken könnte. Und als das herauskommt, wollen Leute losziehen, vor allem Jüngere, um ihn selbst zu suchen und zu stellen. Die Behörden raten davon eindringlich ab, denn er gilt als bewaffnet und gefährlich. Und so beschränkt sich die Jagd auf ihn zunächst mal aufs Netz. Und hier werden schnell Spuren seiner Vergangenheit aufgespürt. 2011 wurde Alexander schon mal verurteilt. Und zwar wegen versuchten Totschlags. Was ist damals geschehen? Reisen wir zurück ins Jahr 2011. Damals ist er noch verheiratet, mit der Mutter seiner Kinder. Aber die Ehe ist alles andere als intakt. Alexander geht fremd, und das nicht nur einmal. Paradoxerweise ist er aber auch rasend eifersüchtig Und als er wieder mal glaubt, seine Frau habe eine Affäre, kommt es zu einer schrecklichen Tat. Im Streit versetzt er ihr einen Kopfstoß. Dann greift er nach einem Messer aus dem Messerblock und als sie sich abwendet, wahrscheinlich um zu flüchten, sticht er es ihr in den Rücken. Einer seiner Söhne geht dazwischen und Alexander verlässt das Haus, aber nur um aus dem Gartenschuppen ein noch größeres Messer zu holen. Ein anderer Sohn kann ihn aufhalten. Die Polizei wird gerufen. Vor Gericht gibt er sich reumütig und sagt, er würde für sein Verbrechen sogar die Todesstrafe akzeptieren. Stattdessen erhält er 5 Jahre. Nach seiner Entlassung zieht Alexander nach Elkenroth in ein blaues Häuschen am Feldrand. Ob er auch vor der Tat schon in Elkenroth gewohnt hat, ist nicht bekannt. Es liegt nur etwa 2 Kilometer von Weitefeld entfernt. Und über Alexanders Leben ist nun gar nicht so viel bekannt, außer dem, was er selbst preisgibt. Denn er wird jetzt sehr aktiv auf Social Media, vor allem auf dem russischen Netzwerk Adna Klasniki, kurz OK, was für Klassenkameraden steht. Dieses Netzwerk, das muss man sich als eine Mischung aus Facebook und Stay Friends vorstellen, und hier postet er jetzt Videos von sich, beispielsweise von der Sauna, die er selbst gebaut hat. In diesem Video wirkt er wie ein netter Heimwerker, der bis ins kleinste Detail sein Bad mit der eigenen Sauna verschönert hat, die man sogar durch 2 Türen betreten kann, von vorn und von der Dusche aus. Mit dem Bild seine Katze Mascha. Es gibt aber auch andere Videos von Alexander. Eines, auf dem er fast manisch zu einem ukrainischen Lied aus den 90ern tanzt. Oder auch eines, auf dem er eine gruselige Clownsmaske trägt, auf Russisch in die Kamera säuselt und dann sogar anfängt zu singen. Glaubt man den Kommentaren, singt er ein Wiegenlied. Ja, und das ist so eine Aufnahme, die mir einen Schauer über den Rücken gejagt hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nicht mal wegen der Maske, sondern eher wegen der Stimme, dem Tonfall, diesem Singsang. Da wirkt er wirklich total von der Rolle. Und wenn man bedenkt, was für eine schreckliche Tat er dann später begangen hat, dann wirkt dieses Video eben wirklich richtig unheimlich. Auch wenn das, was er sagt, bevor er zu singen anfängt, eigentlich ganz harmlos ist. Er habe beschlossen, ein blöder Idiot zu werden, damit er mehr rumblödeln kann, soll es übersetzt so ungefähr heißen.
Ja, also ich finde, das klingt auf den ersten Blick jetzt erstmal ziemlich harmlos, aber eine Person, die ihn auch besonders gut kennt, wertet das ja als nicht so besonders harmlos.
Ganz genau, und zwar ist das seine Mutter. Die wird nach der Tat nämlich schnell von der Presse ausfindig gemacht und erzählt, dass sie selbst schon lange Angst vor Alexander hat und immer die Tür abschließt, weil sie befürchtet, dass er vorbeikommt. Sie sagt, die Leute würden erzählen, dass er Drogen nehme. In anderen Quellen ist auch die Rede von Medikamenten. Und seine Mutter sagt jetzt, immer wenn er solche schrägen Videos aufnehme, dann würde er, sinngemäß, wieder eine seiner Episoden kriegen. Seine Nachbarn berichten zudem, dass er extrem reizbar wäre und es würden 1-2 Kleinigkeiten reichen, damit er total ausrastet. Das passt jetzt so gar nicht zu dem netten Kerl mit der Sauna. Und ohne die Tat, die er mutmaßlich begangen hat, jetzt in irgendeiner Art und Weise relativieren zu wollen, muss man einfach in den Raum werfen, es ist gut möglich, dass Alexander psychisch krank ist. Er soll vor der Tat seltsam aufgekratzt gewirkt haben. Auch scheint er extrem geltungssüchtig zu sein. So soll er, auch auf Social Media, behauptet haben, er habe in Kasachstan eine Einzelkämpferausbildung absolviert und könnte, wenn es drauf ankäme, wochenlang alleine im Wald überleben. Und das ist jetzt natürlich beängstigend. Denn die Menschen in Weitefeld hoffen ja, dass er schnell gefasst wird. Später stellt sich zwar heraus, dass er fürs Militär lediglich als LKW-Fahrer gearbeitet hat. Trotzdem bleibt die Angst vor dem Horrorclown, den sogar seine eigene Mutter fürchtet, und die Menschen schließen weiter ihre Türen ab. Nur für die Presse öffnen sie manche. Zum Beispiel eine Nachbarin von Alexander, die von einer Situation berichtet, bei der es einen echt schon wieder schüttelt. Sie erzählt, sie sei kürzlich mit ihrem Hund Gassi gegangen, als Alexander sie auf der Straße abgepasst und gefragt habe, ob er sie oral befriedigen dürfe. Wenn sie das oder auch mehr wolle, solle sie einfach nur am Abend die Rollos ein Stück offen lassen. Er sei sowieso schon öfter in der Dunkelheit hinter ihrem Haus gewesen, um sie zu beobachten, und wenn sie wolle, dann würde er heute Abend zu ihr kommen. Die Nachbarin ist jetzt natürlich total erschrocken und ruft sofort die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Alexander lässt sie daraufhin in Ruhe. Aber nachts in ein fremdes Haus kommt er trotzdem. Und es beginnt nun die Frage nach dem Warum. Was ist das Motiv? Weshalb hat Alexander Mira, Fabian und Finn getötet?
Das kann so schnell leider nicht herausgefunden werden. Auch nicht, als Alexanders Haus und sein Grundstück durchsucht werden. Den Ermittlern bieten sich hierbei ein zugemüllter Garten und eine Garage, auf der seltsamerweise Fahrräder stehen. Aber es gibt weder Hinweise auf Alexanders Verbleib noch auf die Frage, warum er den Mord begangen haben soll. Dafür gehen bis zum 8. April mehr als 200 Hinweise auf seinen Verbleib ein. Die Polizei sucht fieberhaft, während die Menschen in Weitefeld und Umgebung dazu übergehen, ihre Kinder morgens bis zum Schultor zu bringen. Fahndungsfotos von Alexander werden im WhatsApp-Status geteilt. Jeder will helfen. Jeder fürchtet sich. Die Leute suchen Schwachstellen an ihren Häusern, um diese zu beseitigen. Garagen und Keller werden abgeriegelt. Draußen ist es immer noch sonnig, aber kalt. Am 9. April findet in der Kirche von Weitefeld eine Gedenkveranstaltung für Mira, Fabian und Finn statt. 300 Menschen kommen, darunter viele Jugendliche. Kerzen und Blumen werden an ihrem Haus aufgestellt und abgelegt. Und das, obwohl es eigentlich noch abgesperrt ist. Auf eine der Kerzen sind die Namen der drei gedruckt. Die Menschen nehmen Anteil, kondolieren auch im Netz. Sie können nicht verstehen, wie eine so nette Familie einfach ausradiert werden konnte. Ein Verwandter startet eine GoFundMe-Kampagne, um die Bestattungskosten zu decken und um Spenden zu sammeln, die an die Kinder- und Jugendarbeit gehen sollen. Und zwar aus dem Grund, weil Finn wohl geplant hatte, mal in diesem Bereich zu arbeiten. Die Anzahl der Hinweise auf Alexander steigt jetzt auf 360 an. Die Polizei durchkämmt weiter die Wälder. Aber auch potenzielle andere Verstecke, beispielsweise leerstehende Häuser, werden durchsucht. Zeitgleich kommt etwas Unfassbares heraus. Alexander ist immer noch aktiv auf OK. Er soll am Tag nach der Tat ein Posting über Brunnen in einer Kleinstadt an der kasachischen Grenze geliked haben. Das steht aber nur in manchen Quellen und ist nicht gesichert, wie so oft in solchen Fällen. Eins ist allerdings sicher. Er verschickt virtuelle Grußkarten an andere Nutzer. Das ist eine spezielle Funktion bei OK. Das sind so kleine kitschige Bilder mit irgendwelchen netten Worten da drauf. Also zum Beispiel sind dann Rosen auf einem Bildchen zu sehen und darunter die Aufschrift »Danke für alles«. Oder weiße Tauben fliegen in den Himmel zusammen mit irgendwelchen motivierenden Worten. Diese kitschigen Grußbotschaften verschickt Alexander jetzt also. Aber wie kann das sein? Wo ist er? Und wenn er sein Handy oder seinen Computer benutzt, um ins Internet zu kommen, kann man ihn da nicht einfach orten?
Bevor diese Frage geklärt wird, kommen nun die Obduktionsergebnisse. Und es stellt sich heraus, dass die drei Opfer durch brutalste Gewalt gestorben sind. Bei Finn war es ein tödlicher Schuss. Bei seinen Eltern verschiedenste Schuss- und Stichverletzungen. Wer zuerst und wer zuletzt starb, kann nicht ermittelt werden. Lebten Finn und Fabian noch, als Mira in der Nacht zum 6. April die Polizei rief? Oder hatte sie zusehen müssen, wie ihr Mann und ihr Sohn starben? Das werden wir nie erfahren und vielleicht muss man hier auch sagen zum Glück, weil ich finde allein die Vorstellung ist schon unfassbar grausam. Jeder möchte jetzt auf jeden Fall, dass der Verantwortliche gefasst wird und die Suche nach Alexander wird auf ganz Europa ausgeweitet. Vielleicht hat er Deutschland längst verlassen, womöglich in Richtung Osten. Einen Komplizen schließen die Ermittler inzwischen aus und die Hinweise wachsen an auf über 600. In einer Bäckerei soll er gesehen worden sein, auf einem Spazierweg. Auf TikTok fährt jemand in einer Gegend herum, in der es Sichtungen gegeben hat und ruft dazu auf, ihn zu fangen. Aus seinem Haus werden Kartons getragen. Das Grundstück wird mit einem Metalldetektor abgesucht. Warum, verraten die Ermittler nicht. Und die Hinweise wachsen jetzt auf 760. Ja, Nadine, und was sind denn jetzt deine Gedanken gewesen bei der Recherche zu diesem Zeitpunkt des Falls? Wo steckt Alexander? Was hat's mit seinen Postings auf sich? Wo warst du da so kopfmäßig?
Ja, also zu dem Zeitpunkt in der Recherche, da wusste ich ja logischerweise noch nicht das, was wir jetzt wissen.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt die Polizei einfach für sehr, sehr unfähig gehalten habe.
Okay, erklär mal warum bitte.
Naja, weil ich habe halt einfach gedacht, er postet noch Sachen, den muss man doch finden.
Mhm.
Ich bin mir recht sicher, dass zu der Zeit irgendwie es auch mal so eine Schlagzeile gab, Da habe ich die aber noch gar nicht weiter verfolgt, weil ich bei der Recherche noch an einer anderen Stelle war, irgendwie das Licht angewiesen wäre in seinem Haus oder sowas. Und ich habe einfach gedacht, naja, der scheint da ja wirklich sich noch in der Gegend aufzuhalten. Und wie kann man den nicht finden oder warum machen die den jetzt nicht einfach dingfest?
Mhm. Ja, das weiß ich auch noch. Also es war ja wirklich eine Zeit lang, da gab es ja auch ziemlich viele angebliche Sichtungen und immer in der Gegend um den Tatort herum. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, warum stellen sie da nicht einfach ein paar Leute ab und nehmen ihn dann bei der nächsten Gelegenheit fest? Ich glaube aber, dass sich das mit dem Licht in seinem Haus dann herausgestellt hat, als jemand von der Spurensicherung, der da war.
Ja, kann sein. Wie gesagt, ich habe da diese Sachen zu dem Zeitpunkt gar nicht geöffnet, noch nicht.
Ja.
Ich war einfach recherchemäßig an einer anderen Stelle.
Mhm. Ja, und mit seinen Social-Media-Postings, da könnte man ja jetzt meinen, okay, vielleicht hat er sich wirklich ins Ausland abgesetzt und deswegen ist es vielleicht schwierig, ihn zu orten.
Weil er eventuell, da er Russisch spricht, im russischen Raum sein könnte. Und dazu kommt später noch mehr, die Kooperation zwischen den russischen und deutschen Behörden vielleicht gerade nicht so toll ist.
Es geht jetzt auf jeden Fall so weiter, dass Alexanders 82-jährige Mutter ihn bittet, sich zu stellen. Auch sie möchte, dass der Albtraum endlich endet. Genau wie die Menschen in Weitefeld, die immer noch kaum vor die Tür gehen. Die Polizei rät allen, ein Auge auf ihre Familie zu haben. Der Mord ist inzwischen 8 Tage her, aber von Normalität keine Spur. Außer bei Alexander. Der postet weiter fröhlich Grußkarten auf OK. Die Ermittler ziehen jetzt ein weiteres Register. Der Fall wird jetzt bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Und eine Belohnung von 10.000 Euro wird ausgesetzt. In der Sendung wird auch noch einmal eindringlich vor Alexander gewarnt. Es heißt, er sei brandgefährlich. Und nun verstreicht die Zeit und es werden immer neue Gebiete rings um den Tatort abgesucht. Mehr als 1.000 Polizisten kommen zum Einsatz. Drohnen steigen in die Luft. Hubschrauber überfliegen immer wieder die Wälder. Und zu diesen Wäldern muss ich jetzt sagen, wenn man sich die ansieht, dann finde ich die gar nicht mal so dicht. Wir posten euch dazu auch ein Foto auf Instagram, da könnt ihr schauen bei Mordhoch 2, die 2 ausgeschrieben, mordhoch2.truecrimepodcast. Und ich finde, das sind jetzt keine riesigen, dichten Waldflächen oder sowas, sondern eher so überschaubare Flecken Wald in der Landschaft, mal hier und mal da. Ja, und ich denke mir irgendwie so, wenn er da doch irgendwo ist, dann müsste man ihn doch finden. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich einfach abgehauen ist.
Mehr als 10 Tage nach der Tat werden jedenfalls immer noch Blumen und Kerzen vorm Haus der getöteten Familie abgelegt. Ein Foto ihres Grabes wird öffentlich. Auf einem schlichten Holzkreuz stehen ihre Namen. Die Beisetzung ist, so hat es sich die Familie gewünscht, im engsten Kreis erfolgt. In einer Traueranzeige heißt es: Unfassbar, unbegreiflich. Niemand von uns kann und wird es je verstehen. Stimmen, die uns vertraut waren, schweigen. Die Menschen, die immer da waren, sind nicht mehr da. Was bleibt, sind die glücklichen Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann. Und je mehr Zeit verstreicht, desto lauter werden jetzt die Fragen nach dem Motiv. Und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Hier kommen die Theorien.
Und diese sind diesmal etwas kürzer, als ihr es normalerweise von uns gewohnt seid, denn das sind alles nur Spekulationen. Theorie 1. Die Zufallsbegegnung. Hier wird spekuliert, es könnte sich um eine ungeplante Begegnung auf der Straße zwischen Alexander und einem der Familienmitglieder gehandelt haben. Diese soll dann eskaliert sein und in einem Dreifachmord geendet haben. Aber wem sollte Alexander auf der Straße begegnet sein? Fabian, der kaum das Haus verlässt? Oder sollte ein Streit mit dem 16-Jährigen eskaliert sein? Oder hat es Alexander vielleicht auf Mira abgesehen? Ist etwas zwischen den beiden auf der Straße vorgefallen und schließlich in einem Mord gegipfelt? Ein Mord, der schließlich in einem Dreifachmord endete, mit 3 toten Familienmitgliedern. Theorie 2. Die Affäre. In dieser Theorie heißt es, dass Alexander Meissner und Mira eine Affäre hatten. Das ist aber wirklich total haltlos. Das sind also wirklich nur Mutmaßungen und es gibt keinerlei Beweise dafür. In dieser Theorie heißt es, dass beispielsweise Fabian herausgefunden haben könnte, dass Mira und Alexander etwas miteinander hatten. Dadurch soll es zu mir klargekommen sein und schließlich zum Dreifachmord. Aber wie gesagt, es gibt null Hinweise darauf. Es ist also einfach nur so, dass die Brutalität der Tat für viele für eine Beziehungstat spricht. Theorie 3. Der Einbruch. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass ein Einbruch schiefgelaufen ist. Also, dass Alexander beispielsweise bei der Familie einbrechen wollte, vermutlich aus ganz anderen Gründen, und dass er dann dabei erwischt worden ist. Er soll die drei dann im Affekt getötet haben. Doch auch über Einbruchsspuren gibt es keine gesicherten Infos. Kannte die Familie Alexander Meissner vielleicht sogar und hat ihn freiwillig ins Haus gelassen? Theorie 4. Rache. Diese Theorie beschäftigt sich damit, dass Alexander Meissner eventuell Rache an der Familie begehen wollte. Und dazu haben wir ein interessantes Gerücht, Achtung, es ist wirklich ein Gerücht, im Netz gefunden. Und bei diesem Gerücht dreht sich alles um die frühere Arbeitsstelle von Mira. Sie hat nämlich damals in einer Metzgerei gearbeitet und sie soll eine Arbeitskollegin von der Ex-Frau von Alexander gewesen sein. Und Mira soll dann wohl vor Gericht für diese Ex-Frau ausgesagt haben. Und in dieser Theorie heißt es nun, dass sich Alexander eventuell dafür rächen wollte. Ich finde, dass es auf den ersten Blick plausibel klingt. Aber man fragt sich auch, ob die Polizei dann diese Verbindung nicht vielleicht schon öffentlich gemacht hätte, um diese ganzen vielen Spekulationen zu stoppen. Schlussendlich gibt es aber auch noch eine fünfte und letzte Theorie. Das sexuelle Motiv. Aus Ermittlerkreisen ist nämlich von einem potenziell sexuellen Motiv die Rede. Es gibt ja aber keine Meldungen darüber, ob eines oder auch mehrere der Opfer sexuell misshandelt worden sind. Trotzdem würde ich vor allen Dingen über diese Theorie ganz gerne einmal mit dir sprechen, Sarah. Was denkst du darüber?
Ja, also ich halte ein sexuelles Motiv jetzt eigentlich nicht für so wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht in Einklang bringen. Also er bricht da ein oder kommt wie auch immer ins Haus, ermordet alle drei Familienmitglieder. Es ist nichts über Misshandlungen bekannt, also hätte er dann nicht vielleicht eher die Frau irgendwo abgepasst oder gewartet, bis sie mal alleine zu Hause ist. Also gut, der Mann war ja fast immer da, aber weiß ich, also ist für mich jetzt irgendwie nicht so ganz das, was ich denke. Und bei dir?
Für mich ist das eigentlich das schlüssigste Motiv.
Mhm. Wieso?
Weil er ja schon mal, ja, ich meine, in die Richtung von sexueller Belästigung ja auch schon gegangen ist, alleine bei dieser Frau, die er da auf der Straße angesprochen hat.
Bei seiner Nachbarin, ne?
Mhm, genau. Und er scheint da ja irgendwie so eine Obsession für gehabt zu haben, für Nachbarin stalken, beobachten, sexuell belästigen. Also so kommt es mir zumindest vor. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er in dieser Nacht in das Haus eingebrochen ist, mit dem Ziel, die Frau eben sexuell zu missbrauchen, sexuelle Gewalt anzuwenden, was auch immer. Und dass er dabei aber erwischt worden ist und dass er in dem Moment, als ihn der Mann und der Sohn erwischt haben, auf die beiden losgegangen ist und dass das der Moment war, wo sie es dann auch noch geschafft hat, die Polizei zu rufen. Also so könnte ich mir das zusammenreimen.
Ja gut, das könnte schon sein, aber was ich halt eigenartig finde, ist, warum dann ausgerechnet sie, also warum hat er sich dann nicht zum Beispiel eine alleinstehende Frau gesucht, sondern hat sich das quasi selber kompliziert gemacht?
Naja, du suchst dir ja nicht aus, auf wen du stehst, sag ich jetzt mal, auch wenn das natürlich eine kranke Art von auf jemanden stehen ist und gar nichts mit einer normalen Beziehung oder sowas zu tun hat oder mit einer normalen Schwärmerei. Aber natürlich suchen sich, also ich meine, ein Täter geht ja nicht einfach los und guckt und sagt, ach ja, dieses Opfer, das ist jetzt ein leichtes Opfer, das muss ja nicht unbedingt so sein. Auch zum Beispiel Serienmörder haben ja oft einen bestimmten Typ Frau oder so, auf den sie dann halt losgehen.
Also meinst du, es ging ihm nicht einfach um den sexuellen Missbrauch an irgendwem, sondern dass er sich halt schon vorher wirklich gezielt Mira ausgeguckt hat?
Ja, genau. Also das könnte ich mir vorstellen, ne?
Dann wäre halt nur die Frage, wo die beiden überhaupt Berührpunkte hatten.
Ja, das sind ja kleine Orte. Also wie weit liegen die auseinander? 2 Kilometer oder
ja,
so?
Ja, genau.
Da kann man sich ja schon mal über den Weg laufen. Und vor allen Dingen könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Gerücht, dass die Frau, die Ex-Frau von ihm und die Mira in der gleichen Metzgerei mal gearbeitet haben, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht stimmt, dass das Motiv da nicht unbedingt Rache war, aber dass er sie daher vielleicht auch schon mal kannte, schon ein Auge auf sie geworfen hat oder so.
Ja, was mir gerade so einfällt, was wir vielleicht mal kurz nachgucken können, ist, es gibt von der Nachbarin, die er belästigt haben soll, auf jeden Fall ein Bild.
Mhm.
Und man könnte das ja mal mit dem Opfer vergleichen, um zu gucken, was so sein Typ Frau ist. Also von seiner Frau gibt's keine Fotos und seiner Ex-Frau, aber vielleicht, dass man sich die beiden mal kurz anguckt.
Ja, also ich weiß, dass die beide sich schon ein bisschen ähnlich sehen. Also ich würde jetzt nicht sagen von der Statur her, aber so vom Typ. Die haben auch beide kurze Haare, kurze braune Haare. Und vielleicht ist das ja so sein Typ Frau so ein bisschen, sag ich mal, tougher oder so, dass er darauf steht, dass ihn das aus irgendwelchen Gründen anspricht. Also ich würde es auch total gut finden, wenn wir ein Foto von der Frau, Ex-Frau finden würden. Gibt's aber, glaube ich, nicht, weil mich würde total interessieren, ob das vielleicht der komplett gegenteilige Typ ist. Ob es entweder ist, dass er womöglich einen Hass auf seine Ex-Frau hatte und sich deswegen Frauen aussucht, die ihr irgendwie ähnlich sehen.
Mhm.
Oder ob die Ex-Frau jetzt zum Beispiel komplett anders aussieht, zum Beispiel jetzt lange blonde Haare hat, während diese Frauen jetzt eben kurze dunkle Haare haben oder so.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Ich muss sagen, du machst mich gerade schon ein bisschen nachdenklich. So langsam erscheint mir die Theorie auf jeden Fall auch plausibler. Lass uns mal kurz die anderen Theorien auch im Vergleich dazu nochmal besprechen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich die sind. Also was ich nämlich zum Beispiel total unwahrscheinlich finde, ist diese Theorie mit der Zufallsbegegnung.
Ja.
Ich denke mir, die Familie hat so zurückgezogen gelebt. Was sollen die um 3:45 nachts auf einmal draußen auf der Straße gemacht haben, dass sie ihm da hätten begegnen können? Der Mann war ja sowieso fast nie draußen. Seine Frau, also die Mira, eigentlich nur, wenn sie zur Arbeit gegangen ist. Und der Sohn, der war ja erst 16. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der da bis 4 Uhr nachts irgendwie noch draußen unterwegs sein durfte.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Und was ich auch auffällig finde, ist, dass die Leichen ja nun mal im Haus gefunden worden sind.
Mhm.
Das heißt, was soll da passiert sein? Ich könnte mir vorstellen, dass der 16-Jährige sich um die Zeit draußen rumgetrieben hat, weil mit 16 ist man schon mal vielleicht unterwegs, wo man nicht unterwegs sein sollte und auch ohne, dass die Eltern das wissen oder so. Aber wenn dann eine Situation zwischen ihm und dem Täter eskaliert ist, wie soll das dann gelaufen sein? Ist er dann nach Hause gelaufen und der Täter hat ihn verfolgt, aber schön gewartet, bis er dann die Haustür aufgeschlossen hat, um dann alle drei im Haus zu ermorden? Oder ist der Junge dann aufs Haus zugelaufen und hat sich irgendwie bemerkbar gemacht, sodass die Eltern die Tür öffnen, der Täter mit reinkommen könnte? Das wäre ja an sich recht plausibel, also eben nicht dieses Warten, bis der Junge die Tür aufschließt. Aber in diesem Fall hätten doch die umliegenden Nachbarn was mitbekommen. Die hätten doch gehört, wenn um 4 Uhr nachts plötzlich Geschrei gewesen wäre. Das ist für mich auch irgendwie unlogisch. Dann würde ja nur sowas bleiben, wie er hat sich mit dem Jungen auf der Straße irgendwie gestritten oder sowas. Der ist dann nach Hause gegangen und er hat dann gewartet, bis sie alle schlafen oder bis im Haus alles ruhig ist, ist dann eingebrochen, um die zu ermorden. Und das, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so richtig logisch.
Ja, ich bin gerade im Überlegen, der eine Nachbar, der sagt, es war laut im Haus, ob er vielleicht im Halbschlaf nicht so klar würde unterscheiden können, ob das Geschrei jetzt direkt im Haus eingesetzt hat oder ob es vielleicht vorher auf der Straße stattgefunden hat. Also ob er vielleicht durchaus doch was gehört hat.
Ja, keine Ahnung. Also ich kann jetzt nur von mir hier ausgehen. Ich kann schon sehr, sehr deutlich unterscheiden, wenn es irgendwie laut ist, ob das auf der Straße ist oder ob das im Haus stattfindet.
Hm.
Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht zum Halbschlaf, weiß ich nicht.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also diese Zufallsbegegnung kommt mir irgendwie so oder so einfach super unwahrscheinlich vor. Ein schiefgegangener Einbruch? Ja, er war ja nicht als Einbrecher bekannt, ne? Also warum jetzt plötzlich? Hat er auch, soweit es bekannt ist, einen Job gehabt, er hatte ein Haus.
Ja, das ist einfach, das spielte meine Theorie einfach mit rein. Schiefgelaufener Einbruch in dem Sinne, er hat sich Zugang verschafft zu dem Haus und ist dann bei seinem Versuch eben nicht was zu stehlen, sondern der Frau was anzutun, von den beiden männlichen Mitgliedern der Familie erwischt worden.
Mhm.
Das könnte ich mir vorstellen, aber nicht, dass er jetzt davor hatte, irgendwas zu klauen. Weiß ich nicht, glaube ich irgendwie nicht.
Mhm. Und was denkst du über dieses Rachemotiv, was da so im Internet kursiert, dass die Mira in dem Prozess von seiner Ex-Frau gegen ihn auf der Seite der Ex-Frau ausgesagt hat?
Ich könnte mir das nur in der Hinsicht halt vorstellen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass er dadurch auf sie aufmerksam geworden ist.
Mhm.
Aber Rache an sich, weiß ich nicht. Klar, vielleicht spielt es da irgendwie so ein bisschen mit rein. Vielleicht, als er dann schon bei ihrem Haus war und ihr was antun wollte, dass da ihm vielleicht dann noch eine Sicherung mehr durchgeknallt ist, als er sowieso schon durchgeknallt ist und er sich eben daran wieder erinnert hat oder so. Aber dass das jetzt das Motiv war, dass er sagt, ich gehe da jetzt hin und lösche eine dreiköpfige Familie aus Rache aus wegen der Ex-Frau, das glaube ich auch nicht.
Gut, was ich mir eben noch vorstellen könnte, ist das, was wir vorhin ja schon mal angedeutet haben, auch im Hinblick auf die Aussagen der Mutter, dass er anscheinend gerade mal wieder in einer komischen Episode steckte.
Das glaube ich sowieso.
Ja, weil das klingt halt einfach nach einer psychischen Erkrankung. Und es kann ja durchaus sein, dass er vielleicht irgendwelche Medikamente nicht mehr genommen hat, die er sonst genommen hat. Das ist ja alles nicht so richtig bekannt. Und dass er da halt immer mehr in seinen Wahn abgedriftet ist. Und dass er da, es ist halt schon irgendwie immer so ein bisschen das Totschlagargument zu sagen, er ist da vielleicht in irgendeine Paranoia verfallen, die ihn dazu gebracht hat, ausgerechnet diese Familien, ausgerechnet dieser Nacht zu ermorden. Ist aber halt immer so, man weiß es nicht und
bezogen auf sein Verhalten kurz vor der Tat könnte das vielleicht durchaus sein, dass es ein Motiv ist, was für uns vielleicht gar nicht so nachvollziehbar ist, was für ihn in irgendeinem, wie auch immer gearteten Wahn, aber eben schon nachvollziehbar war.
Ja, kann gut sein, solche Sachen passieren ja, aber da kann ich mir dann auch wirklich überhaupt gar keinen Reim drauf machen, was er sich da wohl gedacht haben könnte, weil das kann dann ja wirklich alles und nichts sein. Warum Alexander die Tat letztendlich begangen hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber eine Sache, die haben wir während der Recherche dann endlich erfahren, und zwar die Sache mit OK. Und hier heißt es jetzt, dass Alexander wahrscheinlich gar nicht mehr auf OK aktiv war. Wie kann das sein, wenn er von dort aus trotzdem Grußkarten verschickt hat? Und hier soll es wohl so sein, dass man einstellen kann, dass, wenn man diese Grußkarten gesendet bekommt, dass man diese zuerst mal prüft. Also, dass man die zuerst einmal selber liest und dass sie erst dann, wenn man sie geprüft hat, veröffentlicht werden. Dass man das also quasi so von Hand freigibt. Und es wird jetzt davon ausgegangen, dass Alexander diese ganzen Karten vor der Tat verschickt hat. Und dass, ja, es eben erst nach und nach so war, dass die Adressaten diese geprüft haben und diese dann eben auch erst nach und nach veröffentlicht worden sind. Also einige Menschen, denen er die Karten geschickt hat, scheinen diese jetzt erst freigegeben zu haben. An was für Menschen genau er diese Karten verschickt hat, das weiß man nicht. Das sollen aber überwiegend Frauen sein, darunter eine Bekanntschaft aus Novosibirsk. Warum Alexander diese Grußkarten so massenhaft verschickt hat, weiß man ebenfalls nicht. Das ist einfach eine Funktion bei OK. Aber anscheinend hat er einfach Spaß daran, diese kitschigen Bilder zu verschicken. Vielleicht steckten aber auch Flirtabsichten dahinter. Was er genau mit diesen Karten bezweckt hat, das könnte man vielleicht mit Hilfe des Betreibers oder auch mit Hilfe der russischen Behörden herausfinden. Hier rechnen die Ermittler aber nicht mit einer Kooperation wegen des momentan bekanntermaßen angespannten Verhältnisses zwischen Russland und Deutschland. Eine Frage, die wir uns hier aber gestellt haben, ist, warum die User diese Karten überhaupt noch freigeben? Haben sie gar nichts davon mitbekommen, dass Alexander als Mörder gesucht wird, oder ist es ihnen egal? Aber auch darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht wissen sie ja wirklich gar nichts von seiner Tat. Bei der Recherche erscheint es uns auf jeden Fall ein bisschen so, als wäre die ganze Tat in Russland, aber auch in anderen Ländern im Osten Europas nicht besonders publik geworden. Sowohl in der näheren als auch in der weiteren Umgebung. 2 Wochen nach der Tat gibt die Polizei dann eine weitere Information bekannt. Alexander muss verletzt sein. Das haben Spuren am Tatort ergeben. Die sozialen Medien spielen derweil verrückt. Auf TikTok werden seine alten Videos verbreitet und manche User missverstehen sie und glauben, diese wären aktuell. Es gibt hunderte von Kommentaren, in denen Alexander nach den Gründen für seine Tat befragt wird. Manche User wundern sich, wie er so entspannt seine Sauna zeigen kann oder auch wie er mit dem Auto durch die Gegend fahren kann, mit erkennbarem Kennzeichen. Und all das, obwohl er gesucht wird. Und an dieser Stelle jetzt nochmal in aller Deutlichkeit, um Missverständnissen vorzubeugen. Diese Videos, die sind wirklich alle alt. Also nach dem Dreifachmord hat Alexander Meissner keine Videos mehr gepostet und wohl auch keine Grußkarten mehr verschickt.
Die Suche nach ihm geht derweil weiter. Auch Hunde suchen jetzt nach ihm. Mehrere Fischteiche werden abgesucht, andere Gewässer ebenfalls. Im Internet kursiert ein Fake-Foto, das zeigen soll, wie er von einer Wildkamera aufgezeichnet wurde. Das ist aber nur eine KI-Fälschung. Ansonsten wird es langsam ruhiger um den Fall, wobei man aber nicht sagen kann, dass die Polizei aufgibt. Immer wieder wird Hinweisen nachgegangen. Immer wieder gibt es Suchaktionen. Und dann, am vorletzten Dienstag, dem 5.8.2025, die überraschende Neuigkeit. Nahe Weitefeld wird eine Leiche gefunden, nur 600 Meter vom Tatort entfernt. Ein weiteres Opfer von Alexander Meissner? Oder ist er es am Ende selbst? Es wird schnell bekannt gegeben, dass neben der Leiche eine Schusswaffe gefunden wurde. Der Leichnam selbst ist allerdings derart stark verwest, dass sich weder Todesursache noch Identität klären lassen. Zumindest nicht sofort. Und so dauert es noch einmal 2 Tage, bis die Ermittler bekannt geben, bei der gefundenen Leiche handelt es sich um den Körper von Alexander Meissner. Der Westerwaldkiller ist tot. Eventuell hat er sich das Leben genommen. Vielleicht starb er auch an den Verletzungen, die er sich bei der Tat zugezogen hat. Die große Frage ist jetzt nur, wieso wurde er nicht früher gefunden? Das Waldgebiet, in dem seine Leiche lag, wurde mehrfach abgesucht. Stand jetzt, am Nachmittag des 12. August, lautet die Antwort, weil er wohl in einem Feld gelegen haben muss, das zur Zeit der Suche überflutet war. Und damals glich der Bereich wohl einer Art Sumpfgebiet, aus dem dann auch Sumpfgase aufgestiegen sind, die beispielsweise dafür gesorgt haben können, dass der Leichengeruch von Suchhunden nicht so wahrgenommen wurde. Und jetzt, da das Feld nicht mehr überflutet ist, hat wohl der Landwirt, dem das Feld gehört, den Körper entdeckt.
Hier gibt es auch schon wieder Spekulationen im Internet zu. Und zwar meinen manche, das würde gar keinen Sinn ergeben, da der April ziemlich trocken gewesen wäre und es in der letzten Zeit aber anhaltend geregnet habe. Und sie stellen sich jetzt die Frage, wie es sein kann, dass das Gebiet im trockenen April überflutet war, jetzt aber eben trocken ist. Und dazu haben wir nur eine Information gefunden, die wirklich Sinn ergibt, und zwar diese, dass der Landwirt das Feld wohl zeitweise mit Absicht geflutet haben soll. Und das würde erklären, weshalb das Wasser damals die Leiche verborgen hat, wobei der jetzige Regen einfach versickert sein muss. Trotzdem gibt es Leute, die glauben, die Leiche gehöre gar nicht Alexander, sondern es sei jemand anders, der dort platziert worden ist, oder dass es eben gar keine Leiche gibt. Hier wird vermutet, dass man eben diesen Leichenfund vorschiebt, damit sich die Menschen endlich wieder sicher fühlen. Und ja, das ist halt einfach wieder so eine typische Verschwörungstheorie im Internet, von der man jetzt halten kann, was man möchte. In Weidefeld jedenfalls geht man jetzt langsam wieder zur Normalität über. Nun, da der Sommer gerade doch nochmal an Fahrt aufnimmt, bleiben die Leute wieder länger draußen. Sie atmen auf und genießen die Sicherheit und die Idylle ihres kleinen Ortes. Nur Mira, Fabian und Finn haben nichts mehr hiervon. Ihr Haus steht still und verlassen da, ein stummer Zeuge der schrecklichen Schreie, die in der Nacht zum 6. April 2025 durch die Räume hallten. Schreie, die den Tod von 3 Menschen begleiteten. Warum, werden wir wohl nie erfahren. Rache, Zufall oder ein ganz anderes Motiv? Fest steht nur eins. Sie sollten noch leben. Und sie hinterlassen eine Lücke, die nie mehr gefüllt werden kann. Sie hinterlassen Angehörige, die nie mehr mit ihnen reden können, die sie nie mehr umarmen können. Und einen Freund, der nie mehr mit Finn mit seinem Roller losziehen kann. Weil ein Leben, das gerade erst so richtig begann, zusammen mit 2 anderen, einfach ausgelöscht wurde. Ja, und das war es dann jetzt auch mit unserer Folge über den Westerwaldkiller. Ich hoffe, meine Stimme hat euch alle nicht zu sehr gestört und ich hoffe, es sagt nicht irgendjemand wieder, ich würde so gelangweilt klingen. Ich bin nicht gelangweilt, ich bin nun einfach nicht ganz fit. Ich habe jetzt auch mittlerweile ziemliche Kopfschmerzen, was doch recht anstrengend war. Und draußen sind 35 Grad, hier im Schrank wahrscheinlich noch viel mehr. Also wenn ich nicht so klinge wie immer, dann tut's mir echt leid. Aber das hat nichts damit zu tun, dass mich irgendwie der Fall langweilt oder die Leute langweilen oder was auch immer. Ich bin nur einfach nicht zu 100% gesund.
Ich finde, du hast gut durchgehalten.
Ja, habe ich auch. Jetzt muss ich Tee trinken. Und
bloß Tee bei der Wärme.
Ja, aber ist am besten für den Hals. Und Eis essen. Eis finde ich immer das Allerbeste. Wenn man Halsschmerzen hat, kann man unendlich viel Eis essen.
Man
und
muss,
schlechtes Gewissen.
Man muss bei Halsschmerzen Eis essen. Da stimmt uns ja wahrscheinlich alle zu, oder?
Definitiv. Das also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ja, dann machst du jetzt noch unseren Crime-Flashback, würde ich sagen.
Genau.
Schon mich jetzt ein bisschen.
Du schonst dich und ihr da draußen erzählt uns gerne in den Kommentaren, was ihr über diesen Fall denkt. Und ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
Und Folgen nicht vergessen. Folgt uns.
Abonniert uns unbedingt auf den Podcast-Kanälen. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
So, und ich sag jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, also bis Dienstag. Und Sarah liest jetzt aber noch kurz ein bisschen weiter.
Unser Crime Flashback ist unsere Rubrik, in der wir euch Fälle vorstellen, die am gleichen Tag passiert sind, wie auch unsere Folge erscheint, aber in einem anderen Jahr. Und diesmal reisen wir gar nicht weit zurück, sondern nur ins Jahr 2024. Es ist der frühe Morgen des 19. August 2024 in einem Wohnkomplex in Schwabach. Es regnet. Ein Mann verlässt die gemeinsame Wohnung, will zur Arbeit. Doch draußen wartet schon jemand. Der 60-jährige Geliebte seiner Frau. Was dann passiert, lässt später Zeugen von Bächen aus Blut sprechen, die sich mit dem Regen vermischen und die Straße hinunterlaufen. Wie es später die Staatsanwaltschaft darstellt, hat der Angreifer die ganze Nacht auf diesen Moment gelauert. In der Hand ein Küchenmesser mit einer fast 30 cm langen Klinge. Als der Ehemann auftaucht, geht er sofort auf ihn los. Schreie hallen über dem Parkplatz. Die Ehefrau stürzt aus der Wohnung, versucht dazwischen zu gehen, wird selbst verletzt. Doch der Mann lässt nicht ab. Er sticht weiter zu. Einer der Stiche trifft das Herz des Opfers. Und es verblutet noch am Tatort. Der Angeklagte erzählt die Tat im späteren Prozess ganz anders. Er sagt, er habe den Ehemann seiner Geliebten nur zur Rede stellen wollen. Seiner Schilderung nach habe nicht er das Messer ins Spiel gebracht, sondern der Ehemann selbst. Es habe zuvor im Auto des Opfers gelegen. Es sei dann zu einem Gerangel gekommen, an dessen Einzelheiten sich der Täter nicht mehr erinnern will. Für ihn war es, so die Verteidigung, keine geplante Tat, sondern eine Art Notwehr. Doch die Vorgeschichte zeichnet ein anderes Bild. Jahre zuvor lernten sich der Angeklagte und die Ehefrau des Opfers in seinem Schreibwarengeschäft kennen. Es begann eine heimliche Affäre. Schon damals, so erzählt er, berichtete die Frau immer wieder von Gewalt, Drohungen und Streit mit ihrem Mann. Die Affäre flog irgendwann auf, ging zwischenzeitlich auseinander, flammte dann aber wieder auf, heftiger als zuvor. Offiziell hat sich das Ehepaar längst auf eine Trennung geeinigt, will aber das vorgeschriebene Trennungsjahr noch in derselben Wohnung verbringen. Auch, weil der Mann angeblich droht, das gemeinsame Kind mitzunehmen. Hinter den Kulissen eskaliert dann die Lage. Aus Chatprotokollen, die später vor Gericht ausgewertet werden, geht hervor, dass der Angeklagte schon lange darüber sprach, den Ehemann aus dem Weg zu räumen. Dieser soll die Frau überwacht haben, heimlich im ehelichen Schlafzimmer gefilmt und sogar intime Aufnahmen an seine Schwester geschickt haben. Für das Gericht ist das Bild eindeutig. Am 19. August wartete der Angeklagte bewusst, um zuzuschlagen. Nicht nur aus angeblicher Sorge, sondern aus klarer Tötungsabsicht. Die Tatwaffe ist allerdings bis heute verschwunden. Wo sie ist, weiß nur der Angeklagte, so der Richter. Nach 7 Verhandlungstagen fällt das Urteil. Lebenslange Haft wegen Mordes. Der Angeklagte beteuert bis zuletzt seine Unschuld. Die Verteidigung fordert Freispruch. Doch der Richter glaubt der Staatsanwaltschaft. Im Saal sitzt auch die Witwe. Geliebte des Täters, Mutter des gemeinsamen Kindes mit dem Opfer. Als das Urteil fällt, sieht sie den Mann, mit dem sie einst eine Affäre hatte, nicht einmal an. Ja, das war unser heutiger, ziemlich aktueller Crime-Flashback. Und damit sage auch ich jetzt Tschüss, wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt die Sonne und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dann!